HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Mit Christiane Hillebrand, Marius Galler und Nicole Abraham. Mitte April haben wir die perfekten Hörbücher für jede Freizeitgestaltung für Sie. Ob nun beim Joggen oder auf dem Sofa lümmeln, ein Hörbuch passt immer. In dieser Woche sprechen wir über das aktuelle Hörbuch von Bestsellerautorin Ingrid Noll. Kein Feuer kann brennen so heiß. Tauchen dann ein in einen musikalischen Briefwechsel zwischen Tschaikowski und Nadeschda von Meck von Sylvia Adler und Marius Galler bespricht die Autorenlesung von Christoph Ranzmeier, der Fallmeister, eine kurze Geschichte vom Töten. Unser Kinder- und Jugendhörbuch ist für die ganz Kleinen, die sich mit einer liebenswerten Kuh auf Entdeckungsreise begeben wollen. Ingrid Noll wurde 1935 in Shanghai geboren. Sie studierte in Bonn Germanistik und Kunstgeschichte. Erst nachdem ihre drei Kinder das Haus verlassen hatten, begann sie, Kriminalgeschichten zu schreiben, die allesamt zu Bestsellern wurden. 2005 erhielt sie den Friedrich-Klauser-Ehrenpreis der Autoren für ihr Gesamtwerk. Zu ihren bekanntesten Romanen zählen Die Apothekerin, Die Häupter meiner Lieben oder auch Der Hahn ist tot. Diese und weitere Romane von Ingrid Noll wurden auch verfilmt. Jetzt liegt ihr neuester Roman Kein Feuer kann brennen so heiß als Hörbuch vor. Christiane Hillebrand, das klingt so wunderbar nach Leidenschaft und Liebe. Es ist so richtig heiß.
Ja, um die Liebe geht es natürlich auch. Dieser Titel stammt aus einem Schäferlied aus dem 18. Jahrhundert. Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß als heimliche Liebe, von der niemand nichts weiß. So der Anfang dieser Volksweise.
Spielt die Liebe denn auch eine wichtige Rolle für die Geschichte?
Also die heimliche Liebe, von der niemand nichts weiß, die spielt schon eine Rolle, aber eine eher untergeordnete. Geordnetere, würde ich sagen.
Und um was geht es denn dann im Hörbuch?
Im Mittelpunkt der Geschichte steht Lorina. Lorina hat keine einfache Kindheit. Sie ist die ältere von zwei Schwestern und eigentlich sollte sie ein Junge werden, wie ihre Schwester auch. Der Vater hat sich sehnlichst einen Sohn gewünscht und der sollte Lorenz heißen. Mhm. Und die Enttäuschung ist dann sehr groß. Ja, dann wurde eben aus dem Lorenz Lorina, kurz Lori. Sie war sehr groß für ein Mädchen, hatte große, runde Augen, war tollpatschig und auch ein bisschen plump und wurde von ihrem Vater Plump-Lori genannt.
Ach, wie nett.
Und ich weiß nicht, ob Sie wissen, was ein Plump-Lori ist. Nein. Also ich habe es nicht gewusst, aber zwischen den Zeilen hat man immer so rausgehört, dass es sich um ein Tier handeln muss. Und dann habe ich mal nachgeschaut, also Plump-Loris, das sind so kleine Affen mit kugelrunden Augen. Ja, und so ist also Lorina aufgewachsen. Mhm. Ein Freund hat sie nie gehabt, aber sie kann gut kochen. Und eben auch gut anpacken und wird dann schließlich Altenpflegerin im Hause einer alten Dame bei Frau Alsfelder. Frau Alsfelder ist halb gelähmt, deshalb hat ihr Mann sie verlassen. Der taucht in der Geschichte eigentlich nicht weiter auf, aber er zahlt ihr großzügigen Unterhalt. Und so kann sie sich einen Masseur leisten, eine Hausangestellte, das ist Nadine, eine Art Nanny, das ist dann eben Lorina. Mhm. Die Masseure, die wechseln übrigens öfter mal. Und es gibt dann die ein oder andere Liebschaft zwischen Lorina und dem Masseuren. Da haben wir dann die heimliche Liebe. Und einen darf ich nicht vergessen, der Großneffe spielt noch eine Rolle der alten Dame, der Großneffe der alten Dame, das ist Christian, der verwaltet das Vermögen und entwickelt sich zunehmend zum Erbschleicher.
Ein Großneffe wird zum Erbschleicher. Geht es denn in diesem Krimi auch ums Erbe?
Ja, das Erbe spielt natürlich schon eine Rolle und jeder weiß, wenn es ums Geld geht, dann kann kriminelle Energie frei werden. Aber für mich ist das Ganze eigentlich kein typischer Kriminalroman. Mhm. Es gibt zwar zwei Tote, das will ich schon mal verraten, aber es gibt zwei Tote, ja, im Grunde völlig überraschend und auch irgendwie unspektakulär. Ich würde es eher einen Unterhaltungsroman nennen mit Anteilen einer Krimikomödie. Ich habe ehrlich gesagt was anderes erwartet, weil Ingrid Noll ja schon eher für den sehr schwarzen Humor und für makabre Geschichten steht.
Ist das Hörbuch trotzdem hörenswert? Also ich merke so ein Lächeln in ihrer Stimme. Ich glaube schon.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die Geschichte lebt von der Figur der Lorina und die hat mich von Anfang an um den Finger gewickelt, muss ich wirklich sagen, mit ihrer Art. Es gibt ja Hörbücher, da braucht man eine ganze Weile, um reinzukommen, genau wie bei Büchern auch. Und wenn man dann in der Geschichte drin ist, kann man nicht mehr aufhören, sie fertig zu lesen. Und das ist hier ganz anders. Vom ersten Moment an hat mich diese Geschichte gepackt und ich habe es wirklich gerne gehört. Ich schlage vor, wir hören mal rein. Und wir haben hier einen Ausschnitt, da beschreibt Lorina ihr Leben als Plump-Lori. Es liest Anna Schut.
Meine hessische Großmutter, die mit dem Vornamen Lorina wenig anfangen konnte, nannte mich Dabbes, was Tollpatsch bedeutet. Es war nicht direkt abwertend gemeint, eher scherzhaft, doch ich litt darunter. Ein Trampeltier ist sächlich, Plump, Lori und Dabbes sind männlich, für ein kleines Mädchen kein gutes Omen. Schon früh musste ich mir die Rolle einer Prinzessin abschminken. Man wäre sowieso nie auf die Idee gekommen, mich in rosa Tüllröckchen zu stecken, denn man hätte mich am Ende für einen kleinen Transvestiten halten können. Kürzlich las ich von den geschmeidigen Bewegungen einer Katze. Ja, das war es, was mir fehlte. Biegsam, gelenkig, weich, anmutig, trotzdem aber kraftvoll, das war mein Ideal. Lange überlegte ich, ob mir Ballettunterricht vielleicht auf die Sprünge helfen würde, aber die Scham, zum Gespött einer Elfenschar zu werden, überwog. Aus ähnlichen Gründen habe ich mich später auch vor der Tanzstunde gedrückt. Das Märchen vom hässlichen kleinen Entlein, das sich beim Happy End in einen stolzen Schwan verwandelt, trifft in meinem Fall nicht zu. Ich wäre ja zufrieden, wenn ich nur als Kind ein hässliches Entchen gewesen wäre, um mich als ausgewachsener Teenager in eine Schönheit zu verwandeln. Doch ich bin auch als gestandene Frau ein Trampel geblieben.
Die Art dieser Lorina, die ja wirklich keine leichte Kindheit hatte, also mit wie viel Humor sie diese Geschichte erzählt und mit wie viel Selbstironie, ja, das macht einfach Spaß zu hören. Und ich finde, Anna Schuth macht das auch richtig gut, weil sie die Geschichte genau so präsentiert, wie Lorina sie für mich eben auch ausstrahlt. Also ein bisschen herb, aber auch liebevoll, selbstironisch. Und im Laufe der Geschichte wird die Lorina immer mehr zur Heldin. Und ich finde, das spürt man am Anfang auch schon durch die Art und Weise, wie Ygritte Noll schreibt, aber auch wie Anna Schuth diesen Text spricht. Diese Lorina steht über den Dingen. Sie ist auf den ersten Blick so eine Art Anti-Heldin, aber sie hat den Durchblick. Sie betrachtet das Ganze wie von oben, wie so in der Außenstehende. Und das macht sie auch irgendwie stark.
Mhm. Anna Schuth ist die einzige Sprecherin?
Ja, sie ist die einzige Sprecherin. Ich finde, sie macht das sehr gut. Also in diese Rolle passt sie schon mal sehr gut rein. Sie muss natürlich auch die anderen Charaktere sprechen. Die Frau Alsfelder finde ich sehr sympathisch. Und die männlichen Charaktere bekommen durchaus etwas Unsympathisches. Also die Männer kommen in dieser Geschichte auch nicht ganz so gut weg. Und von daher passt das natürlich auch wunderbar. Und damit trifft es für mich auch genau den richtigen Ton. Und immerhin spielt Lorinas Verhältnis zu Männern ja eben auch eine entscheidende Rolle in diesem Hörbuch. Jetzt haben wir nochmal eine zweite Stelle. Lorina ist inzwischen bei Frau Alsfelder angestellt und wohnt bei ihr.
Frau Alsfelder ist zwar schwerbehindert, aber im Vergleich zu den anderen Patienten, die ich bisher gepflegt habe, kann sie sich ein relativ schönes Leben leisten. Im eigenen Haus wohnen, Personal bezahlen und sich auch sonst alles gönnen, was ihren Zustand verbessert. Auch ich war durch ein gutes Gehalt viel motivierter als bisher, hatte mehr Freizeit, konnte meistens ausschlafen und mich um meine einzige Patientin so intensiv kümmern, wie es sich im Grunde für alle Pflegebedürftigen gehörte. »Unfassbar«, murmelte Frau Alsfelder, als ich ihr das Abendessen brachte und legte die Zeitung beiseite. »Haben Sie es auch gelesen? Ein Krankenpfleger in Norddeutschland soll über 100 Patienten umgebracht haben. 130 Leichname wurden bereits exhumiert. Der Mörder injizierte seinen Opfern Herzmedikamente. Anfangs nur, um sie aus einem lebensbedrohlichen Zustand durch eine gelungene Reanimation zu retten und damit seine Kollegen zu beeindrucken. Aber irgendwann wurde das Morden zum Selbstzweck. Ist das nicht grauenhaft? Was sagen Sie als Profi dazu?« »Abartig«, versicherte ich. »Es wäre schlimm, wenn durch einen Irren unsere gesamte Berufsgruppe in Verruf geriete. Hoffentlich trauen Sie mir jetzt noch über den Weg.« »Nein, nein. Auf Sie kann ich mich durchaus verlassen. Aber natürlich ist ein gesundes Misstrauen nicht verkehrt, wenn man zum Beispiel taub, blind, vergesslich oder wie ich gelähmt ist. In Altersheimen werden die Pflegerinnen ja häufig des Diebstahls beschuldigt, wenn die Senioren ihr Geld oder sonst einen Wertgegenstand bloß verlegt haben und nicht finden können. Doch gelegentlich wird eben auch geklaut. Davon kann ich ein Lied singen. Ausnahmen gibt es immer.«
Ja, hier haben wir auch die Frau Alsfelder mal in Aktion erlebt. Ich finde, die kommt sehr sympathisch rüber. Man könnte ja an so eine verbitterte alte Dame denken. Aber je mehr Personen in ihrem Haus leben, desto mehr blüht sie auf. Ja, und wir haben es auch mit der schon selbstbewussteren Lorina zu tun. Und es ist hier eine Szene, der es zumindest in den Nachrichten mal um wirklich ein Verbrechen geht.
Wie ist Ihr Fazit des Hörbuchs?
Ja, es ist kein spannender Thriller, kein typischer Kriminalroman, aber eine sehr unterhaltsame Geschichte, die mich, wie gesagt, von Anfang an gefesselt hat, mit überraschenden Wendungen. Und ich finde auch mit einem sehr überraschenden Ende. Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht mit diesem Ende. Ich finde, es ist gute Unterhaltung mit viel Wortwitz. Und ich kann das Hörbuch jedem empfehlen, der gut erzählte Geschichten mag, aus dem Leben gespickt mit vielen skurrilen Details.
Ingrid Noll, Kein Feuer kann brennen, so heißt die ungekürzte Lesung, gelesen von Anna Schut. Für 24 Euro gibt es 6 CDs, circa 7 Stunden im Diogenes Verlag. Kommen wir zu einem musikalischen Briefwechsel in 3 Akten von Silvia Adler zwischen Tschaikowski und Nadeschda von Meck. Christiane Hillebrand, jetzt müssen wir doch wohl erstmal ein paar Fakten klären. Wer ist denn Silvia Adler?
Ja, Silvia Adler kommt aus Berlin. Sie ist Germanistin, Literaturwissenschaftlerin, hat auch Philosophie studiert und Gesang an der Hochschule der Künste in Berlin. Hat auch als Sängerin Engagements gehabt, war dann einige Jahre als Musikkritikerin unterwegs. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Darmstadt und arbeitet als freie Musikjournalistin und Stimmbildnerin in Darmstadt. Sie schreibt für verschiedene Fachmagazine und sie ist auch Kollegin beim Hessischen Rundfunk als Autorin im Musikbereich hier bei uns in H2 Kultur.
Jetzt hat sie sich ja ausführlich mit dem Briefwechsel von Peter Tschaikowski und Nadeschda von Meck auseinandergesetzt. Tschaikowski ist sicherlich allen ein Begriff, russischer Komponist im 19. Jahrhundert. Aber wer ist Nadeschda von Meck?
Ja, Nadeschda von Meck war die Mäzenin von Peter Tschaikowski. Und sie hat ihn viele Jahre gefördert und auch finanziell unterstützt. Sie war eine reiche Witwe, damals eine der reichsten Frauen der Welt. Sie lebte sehr zurückgezogen und war eine leidenschaftliche Musikenthusiastin. Übrigens Mutter von 18 Kindern.
Wahnsinn.
7 davon sind leider früh gestorben. Ja, und sie war etwa 10 Jahre älter als Peter Tschaikowski. Die beiden verband eine sehr tiefe Freundschaft, ja sogar eine tiefe Liebesbeziehung. Das Besondere an dieser Beziehung, sie haben nie ein direktes Wort miteinander gesprochen. Sie haben sich nur wenige Male von Weitem gesehen. Und Silvia Adler beschreibt es im Booklet so, eine Beziehung auf Distanz, die ohne körperliche Nähe auskommt, jedoch eine ekstatische geistige Intensität entwickelt, die alle Konventionen sprengt.
Das klingt so schön. Wie umfangreich ist denn der Briefwechsel der beiden?
Der ist sehr umfangreich. Oh. Es geht um rund 1200 Briefe, die sich die beiden geschrieben haben im Laufe von 14 Jahren. Das Ganze hat 1876 angefangen und ging dann bis 1890. Tschaikowski war zu Beginn des Briefwechsels 36 Jahre alt und Nadeschda von Meck 45. Peter Tschaikowski war damals Professor für Musiktheorie. Er war alleinstehend, er war homosexuell. Das hat er versucht, geheim zu halten. Und er neigte zu Depressionen, was sicherlich auch mit seiner Homosexualität zu tun hatte. Und angefangen hatte die Beziehung zu Nadeschda von Meck mit einer Komposition, also einem Auftragswerk für Geige und Klavier, das Nadeschda von Meck bei Tschaikowski in Auftrag gegeben hat.
Jetzt wollen wir aber mal ins Detail gehen. Was genau steht denn in diesen Briefen? Um was geht's da?
Es geht tatsächlich um ganz Alltägliches. Man gewinnt fast den Eindruck, dass sich da ein Ehepaar schreibt, das sich sehr verbunden fühlt. Und es geht um das, was die beiden im Alltag bewegt. Tschaikowski zum Beispiel hat im Laufe der Jahre geheiratet, was man jetzt so gar nicht nachvollziehen kann. Mhm. Aber es war für ihn wahrscheinlich eine Möglichkeit, eben von seiner Homosexualität abzulenken und in der Öffentlichkeit keine Zweifel aufkommen zu lassen. Aber er war sehr unglücklich mit dieser Ehe. Und er hat sogar geschrieben, er habe seine Frau gehasst. Und dafür hat er sich wiederum selbst verurteilt, denn so einen tiefen Hass für einen Menschen zu empfinden, das war für ihn ganz schrecklich. Also diese Brieffreundschaft über 14 Jahre zwischen den beiden, Tschaikowski und Nadeschda von Meck, das war wirklich was Besonderes, zumal sie sich, wie gesagt, nie getroffen haben, nur aus der Ferne. Und sie haben sich ausschließlich über diese Briefe ausgetauscht, über die persönlichsten Dinge im Leben. Nadeschda von Meck hat den Briefwechsel dann nach 14 Jahren einfach abgebrochen. Man weiß bis heute nicht genau, warum. Also das ist ein Rätsel geblieben.
Das Hörbuch heißt ja im Untertitel Musikalischer Briefwechsel in 3 Akten. Wie müssen wir das verstehen?
Ursprünglich war das Ganze mal als Bühnenstück in 3 Akten konzipiert, ist es eigentlich auch heute noch, im Fieberrausch der Töne. 2018 war die Uraufführung dieses Stücks in Bad Soden. Das Stück wurde dann auch mehrfach in Wien gezeigt, auch in Darmstadt. Und es ist aufgebaut als Lesung mit Musik. Und genauso ist jetzt auch das Hörbuch aufgebaut. Es wird aus den Briefen gelesen. Julia Hansen liest die Briefe von Nadeschda von Meck und Wolfram Bötzle spricht die Texte von Tschaikowski. Und dazwischen gibt es Musikeinspielungen, Musik von Peter Tschaikowski natürlich. Manchmal sind es nur Ausschnitte aus längeren Werken. Alina Berku und Grigori Grutzmann haben die Stücke für das Hörbuch eingespielt. Und alle Stücke, die hier anklingen, gibt es dann nochmal in voller Länge auf einer dritten CD, die auch zum Hörbuch gehört.
Ja, dann schlage ich vor, wir hören einfach mal rein. Welchen Ausschnitt haben Sie ausgewählt?
Ich habe mich hier mal für einen längeren Ausschnitt entschieden, um einen Eindruck vom Aufbau zu vermitteln. Also auch vom Wechsel der Stimmen, vom Briefwechsel insgesamt, auch der Art und Weise, wie die Musik dann integriert ist. Es gibt längere Briefpassagen und dann wird das zwischenzeitlich auch mal sehr viel dichter. Und wir hören jetzt mal eine Passage, da geht es um eine Urlaubsreise. Also die Beziehung der beiden war so außergewöhnlich, dass die beiden oft an einem Ort Urlaub gemacht haben in zwei unterschiedlichen Ferienwohnungen. Sie haben dann die gleichen Urlaubsziele besucht, Spaziergänge gemacht, unabhängig voneinander und sich dann aber in den Briefen ausgetauscht.
Florenz, Villa Bonciani, 21. November. Ich finde wirklich keine Worte, meine liebe Freundin, Ihnen mein vollkommenes Entzücken auszudrücken über das, was mich hier umgibt. Gestern konnte ich lange nicht einschlafen, wanderte durch meine reizende Wohnung, die wunderbare Stille genießend und den Gedanken, dass zu meinen Füßen das herrliche Florenz liegt und endlich das Bewusstsein, ganz in ihrer Nähe zu sein.
Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, mein teuerster Peter Iljitsch, dass die Wohnung Ihnen gefällt und wir einander so nahe sind. Sogar meine Zimmer erscheinen mir seit gestern Abend noch schöner und unser Spaziergang noch angenehmer. Heute bin ich an Ihrem Hause vorübergegangen, habe in alle Fenster geschaut und versucht zu erraten, was Sie in diesem Moment wohl gerade tun. Ist es bei Ihnen auch warm genug, lieber Freund? Ich fürchte immer, dass es zu kalt sein könnte und habe angeordnet, den Kamin zu heizen. Auf Wiedersehen, mein lieber Nachbar. Ab jetzt werde ich Ihnen kürzer, aber häufiger schreiben.
In meinem Wärmebedürfnis bin ich Ihr gerades Gegenteil. Ich fürchte überflüssige Hitze und sorge in Russland stets dafür, dass weniger geheizt wird. Meine Zeiteinteilung wird folgende sein. Um 7 Uhr aufstehen, nach dem Kaffee arbeiten bis zum Frühstück. Dann spazieren gehen bis 2 oder 3, anschließend arbeiten bis zum Diner, abends lesen, Briefe schreiben, die Natur, die Stille und die Einsamkeit genießen und manchmal vielleicht ins Theater gehen.
Ja, hier blenden wir mal aus. Das war von Peter Tchaikovsky Dialog Opus 72 Nummer 8 und davor eben Ausschnitte aus Briefen.
Ich bin tief gerührt von dieser Beziehung zwischen den beiden. Wie hat Ihnen das Hörbuch denn insgesamt gefallen?
Ja, ich finde es auch sehr faszinierend und man lernt einfach sehr viel über Peter Tchaikovsky, auch wer seine Musik kennt oder wer meint, ihn als Komponisten zu kennen. Man lernt einfach eine ganze Menge. Der Mensch dahinter wird einfach lebendig. Silvia Adler hat auch ein gutes Händchen gehabt bei der Auswahl der Briefe, weil sie hat einen Querschnitt zusammengestellt aus den 14 Jahren. Alles konnte man natürlich gar nicht bringen. Und da wird eben auch deutlich, wie intensiv und wie besonders diese Beziehung zwischen den beiden war. Und durch die Musikeinspielung vermittelt das Hörbuch nochmal eine ganz besondere Stimmung und Melancholie. Hat man jetzt hier, glaube ich, auch gerade gespürt. Ja. Da wird auch nochmal diese Lebensgeschichte von Tchaikovsky lebendig. Das unterstreicht einfach nochmal den Inhalt. Ich finde auch die beiden Sprecher gut gewählt. Julia Hansen und Wolfram Bölzle. Wolfram Bölzle hat einen sehr anmutigen Ton in seiner Stimme, finde ich, wie er das spricht. Er spricht emotional bewegt und sehr treffend. Und Julia Hansen ist manchmal für meinen Geschmack etwas zu überschwänglich. Aber ich glaube, da muss man ehrlicherweise sagen, da laden die Texte auch dazu ein. Also das Hörbuch kann ich wirklich empfehlen, all denen, die ein bisschen mehr über Tchaikovsky erfahren möchten, die seine Musik lieben. Über die Musik wird ja in den Briefen gar nicht gesprochen, oder nur ganz wenig, vielleicht mal über das ein oder andere Stück, das mal auftaucht, sondern es geht tatsächlich über den Alltag, über den Menschen und es geht um das Leben beider natürlich. Aber ja, ich kann es wirklich empfehlen.
Tchaikovsky, Nadeschda von Meck im Fieberrausch der Töne. Musikalischer Briefwechsel in 3 Akten von Silvia Adler. Gesprochen von Julia Hansen und Wolfram Bölzle. Fast 2 Stunden kosten 19,90 Euro und sind bei Classic Artist Records unter dem Label Organophon erschienen. Atlas eines ängstlichen Mannes oder Cox oder Der Lauf der Zeit, das sind die Bestseller des Österreichers Christoph Ransmayr. Seine Bücher wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Ende März ist sein Roman Der Fallmeister, eine kurze Geschichte vom Töten, erschienen. Als Autorenlesung. Hören Sie eine Besprechung von Mario Scala.
Der Erzähler dieses Buches ist Hydrotechniker, ein Fallmeister, also ein Experte in der Bewirtschaftung großer Wassermengen. Er kennt sich aus mit Wasserfällen, Schleusen, Kanälen und Talsperren und weiß, wann in komplizierten Schleusensystemen welche Ventile geöffnet werden müssen. Dieser Beruf führt ihn um die Welt, denn Christoph Ransmayrs neuer Roman spielt in einer Zukunft der Wasserknappheit, in der der Klimawandel diese Ressource so kostbar gemacht hat wie keine andere. Bereits der Vater war Hydrotechniker und musste die Verantwortung erleben, die dieser Beruf mit sich bringt.
Mein Vater hat 5 Menschen getötet. Wie die meisten Mörder, die bloß Tastaturen, Hebel oder Kippschalter bedienen, wenn sie für einen maßlosen Augenblick die Herrschaft über Leben und Tod an sich reißen, berührte er dabei kein einziges seiner Opfer oder sah ihm auch nur in die Augen, sondern flutete über eine Reihe blanker Stahlwinden eine der Flussschifffahrt dienende Bootsgasse.
Hat er dabei mit Absicht gehandelt, wie es für einen Mord unabdingbar ist? Den Sohn lässt diese Frage nicht los. Schließlich erinnert sie ihn auch an die eigene Verantwortung in der Wasserwirtschaft. Als es ihn einmal an die großen Ströme Lateinamerikas führt, um dort an einem Staudammbau mitzuwirken, erlebt er den Widerstand der Ureinwohner, für die dieser Bau katastrophale Folgen hätte. Immer wieder verbindet der Erzähler die mögliche Schuld des Vaters mit seiner eigenen hydrotechnischen Arbeit. Begleitet wird er dabei von der Stimme des Autors, die erfahrungsgesättigt über die Kontinente und in tiefe Zeiten führt. Denn Christoph Ransmayr ist ein weitgereister Autor. Er hat Reiseberichte geschrieben über diese Wanderungen, einige von ihnen unternommen in Begleitung des Freundes und berühmten Bergsteigers Reinhold Messner. Auch in Der Fallmeister weitet sich vor den Hörern das Panorama bis in die Ferne.
Ich hatte am Sambesi und am Weißen Nil, in den Quellgebieten des Paraná, des Okavango, Niger, Euphrat, Rio Xingu und Mekong als Söldner in verschiedenen Wasserarmeen die Voraussetzungen dafür zu schaffen versucht, Strömung in Energie zu verwandeln. Und hatte wohl erst in den Tagen der Nachricht vom Unheil am großen Fall zu verstehen begonnen, dass ich den weißen Fluss in Wahrheit auf meine Weise möglicherweise ebenso wenig jemals verlassen würde wie mein Vater.
Unaufgeregt und sorgfältig erzählt Christoph Ransmayr von den Flusslandschaften, mit einem Auge für das wichtige Detail und kräftige Bilder. Die Stimme des Autors führt mit geschickt gesetzten Pausen, manchmal mit einer dezenten Betonung oder einer minimal gedehnten Artikulation durch oft lange Sätze. Sie fängt die Wanderungen durch die Welten ein, die Auf- und Abstiege, dramatischen Wendungen oder intimen Offenbarungen. Mit seinen Romanen und Reiseberichten hat Ransmayr sich mittlerweile nicht nur eine eigene Fangemeinde, sondern auch eine Aura erarbeitet. Er gilt als großer Stilist, als einer, der einen Satz erst dann fertig stehen lässt, wenn wirklich nichts mehr verbessert werden kann. Und als Weltkundiger, der von großen Taten erzählt. So auch hier.
Kommissariate, Republiken, Grafschaften, Alpen, Bezirke, Matriarchate, Patriarchate, Herzogtümer und welche Namen sich die Zwerge auch immer gaben. Jede Scherbe wollte ihre eigene Hymne, ihre eigene grotesk kostümierte und bis zum Staatsbankrott hochgerüstete Armee und wollte selbst innerhalb der Evolution einen eigenen, ganz besonders heroisch gewundenen Weg von der Affenhorde zum bissigen Kleinstaat zurückgelegt haben.
Ransmayr bedient sich hier eines aktuell sehr gängigen Genres, des Klimathrillers, der mehr oder weniger düstere oder apokalyptische Szenarien beschreibt und verbindet das mit einer Familiengeschichte. Ununterbrochen muss der Sohn an seine Familie, den Vater, die Schwester denken und versucht dabei, vergangene Rätsel zu lösen. Immer wieder nimmt Ransmayr die Hörer mit auf eine Reise von einer frühen Geisterwelt in eine dunkle Zukunft.
Möglicherweise war der Jähzorn meines Vaters aber auch bloß Ausdruck seiner Hilflosigkeit der Tatsache gegenüber, dass die Zeit verging, dass die Epochen von Fallmeistern und des Glaubens an Flussgeister unwiderruflich Vergangenheit waren, dass er weder meine Mutter noch einen anderen geliebten Menschen für immer festzuhalten vermochte und, was immer Gegenwart zu sein schien, ebenso unwiederbringlich und in wirbelnder Bewegung an ihm vorüberjagte, wie der Lauf des Weißen Flusses.
Als Erzähler muss Ranzmeier dabei eine große Palette des Ausdrucks bewältigen. Er berichtet ruhig und bedacht von intimen, familiären Momenten, schwelgt aber auch gerne in düsteren Bildern von Zerfall und Krieg. Er denkt mit leicht stockender Intonation über moralische Ideen nach. Und er malt volltönend epische Szenarien aus. Und dabei ist immer der unverkennbare, österreichisch grundierte, typische Ranzmeier-Ton. Wer je eine Lesung mit dem Autor besucht oder gehört hat, weiß, dieser Sound bleibt im Ohr.
Mario Scala besprach Christoph Ranzmeier, der Fallmeister, eine kurze Geschichte vom Töten. Ungekürzte Autorenlesung. Eine MP3-CD hat 6 Stunden Laufzeit, kostet 24,95 Euro und ist im Argon Verlag erschienen. Mama Mu. Das ist eine beliebte Kinderbuchreihe von Julia Wieslander, illustriert von Sven Nordquist. Mama Mu ist eine liebenswerte, wissbegierige und entdeckungsfreudige Kuh, die jede Menge Abenteuer erlebt, kleine wie große. Mama Mu und die Krähe werden Freunde ist Band 14 dieser Mama Mu-Reihe. Das sind Geschichten, vor allem für die Allerjüngsten, als Hörspiele erschienen bei Oettinger und empfohlen für Kinder ab 4. Christiane Hillebrand, was macht denn Mama Mu jetzt so liebenswert?
Ja, Mama Mu ist eine Kuh mit einem hellbraunen, weichen Fell, eine Kuh, die sehr neugierig ist, die neugierigste Kuh der Welt heißt es. Und weil sie so neugierig ist, interessiert sie sich eben für viele Dinge und für andere Lebewesen und sie will die Welt entdecken und Freundschaften schließen. Sie kennt auch viele Kinder und trifft immer mal wieder auf das Mädchen Lina und alle nennen sie eben Mama Mu.
Mama Mu und die Krähe werden Freunde, das ist die Hauptgeschichte auf dem Hörbuch. Und wie beginnt denn diese Freundschaft?
Ja, die Geschichte passt einmal auch ganz wunderbar in die Jahreszeit. Es ist Frühling, die Kühe werden zum ersten Mal wieder auf die Weide getrieben. Den ganzen Winter haben sie im Stall verbracht und da entdeckt Mama Mu eben eine kleine Krähe. Diese kleine Krähe ist sehr traurig, weil sie Geburtstag hat. Mhm. Ja, jetzt kann man sich wundern, warum ist eine Krähe traurig, wenn sie Geburtstag hat? Ja, der eigentliche Grund ist, sie ist allein und hat niemanden, der mit ihr feiert. Und da beschließt Mama Mu, das zu ändern. Und wie Mama Mu das anstellt, das Geburtstagsfest von Krähe zu einem ganz besonderen Fest zu machen, das werde ich natürlich jetzt hier nicht verraten.
Natürlich. Welche Geschichten gibt es denn noch auf dem Hörbuch?
Es gibt noch 2 weitere Geschichten. Mama Mu tanzt und Mama Mu will rutschen.
Okay, das Ganze ist ja als Hörspiel umgesetzt. Und wie genau ist das konzipiert?
Also das Ganze ist mit verteilten Rollen gesprochen und es gibt Musik und auch Geräusche. Man hat also den Eindruck, man steht mit Mama Mu zusammen auf der grünen Wiese, die Vögel zwitschern. Und ich finde auch schön, dass es einen Erzähler gibt, der in kurzen Sätzen die Geschichte tatsächlich erzählt. Und dazu kommen dann eben die weiteren Protagonisten in den Sprechrollen. Und durch diesen Erzähler ist das Ganze nochmal verständlicher und sehr altersgerecht umgesetzt, eben für die Jüngsten ab 4. Hören wir doch mal in den Anfang der Geschichte Mama Mu will tanzen rein. Alle Geschichten beginnen mit der gleichen Eingangsmelodie. Die hören wir jetzt auch gleich. Und diese Geschichte spielt jetzt im Herbst.
Mu. Mama Mu tanzt.
Zupf mich an der Schwanzfeder.
Es war später Herbst. Draußen war es dunkel und kalt. Aber drinnen im Stall war es hell und warm. Alle Kühe standen in ihren Boxen, außer Mama Mu. Sie stand im Gang. Sie erhob sich auf die Hinterbeine. Sie stellte sich auf einem Bein auf Zehenspitzen. Sie drehte sich herum. Sie muhte und sang. Sie tanzte. Mama Mu hörte nicht, wie die Krähe kam und ans Fenster klopfte. Jetzt hörte sie es. Sie hörte auf zu tanzen und öffnete das Fenster.
Hallo, Krähe. Ah, da bist du ja.
Die Krähe sah sofort, dass irgendetwas anders war als sonst.
Hallo, Mama Mu. Was ist denn los?
Ich will dir was vortanzen. Ballett.
Aber was hast du da am Bein? Eine Mullbinde? Bist du krank?
Das ist mein Ballettschuh, Krähe.
Mama Mu drehte sich ein bisschen.
Ballettkuh?
Die Krähe zog sich rückwärts hinter einen Pfeiler zurück.
Jetzt sollst du mal sehen.
Die Krähe versteckte sich hinter dem Pfeiler.
Ja, nun guck doch mal, hier bin ich. Jetzt tanz ich dir Ballett vor.
Ja, und dann tanzt sie. Im Hintergrund haben wir ja eben schon Ballettmusik gehört. Ja, und die Mama Mu singt dabei und Mut dabei und tanzt auf Zehenspitzen auf den Hufen. Und dann passiert es.
Jetzt!
Ja, Mama Mu fiel aufs Hinterteil. Sie saß auf dem Stallboden, die Füße ausgestreckt. Sie keuchte.
Jetzt kann ich nicht mehr auf Zehen gehen. Ich bin hingefallen, Krähe. Au, aufs Hinterteil.
Ja, klar bist du hingefallen. Eine Kuh, die Ballett tanzt, auf Zehen. Oh, das musst du dir doch denken können, Mama Mu, was dann passiert.
Ja, Mama Mu gibt nicht auf. Sie möchte tanzen und das ist eben auch das Schöne an den Geschichten. Mama Mu findet immer eine Lösung und sie lässt sich nicht unterkriegen und macht immer das Beste aus der Situation. Als Kuh haben wir übrigens Gabriele Blum gehört und als Krähe B.G. Wanninger. Der Erzähler ist Matthias Hase.
Also ich finde, das ist super ansprechend und kindgerecht umgesetzt.
Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Und das sind Themen, die Kinder bewegen. Da geht es eben um Dinge, die man ausprobieren möchte. Es geht darum, neugierig die Welt zu entdecken und mit Hilfe von Freunden eben auch schwierige Situationen zu meistern. Und umgesetzt ist das hier sehr übersichtlich. Es gibt kurze, einfache Sätze. Die Kinder können den Geschichten gut folgen. Und das Ganze ist dann eben auch noch so schön aufbereitet mit Geräuschen und mit Musik. Und die Geschichten haben jeweils eine Länge von 10 bis 15 Minuten. Das finde ich auch eine gute Länge für die allerjüngsten Zuhörer.
Jetzt lebt diese Geschichte des Original natürlich auch von den Illustrationen. Im Buch hat man Zeichnungen. Also würden Sie dann eher das Buch oder das Hörbuch empfehlen?
Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage, weil tatsächlich die Geschichten natürlich sehr liebevoll illustriert sind und ganz sicher auch deshalb so erfolgreich sind. Ich finde aber auch die Umsetzung fürs Hören sehr gelungen, weil eben Musik, Geräusch dazu kommen und weil es natürlich auch nochmal die Geschichte sehr lebendig macht und die Fantasie der Kinder auf eine ganz andere Art und Weise anregt. Also vielleicht kann man abwechseln, mal das Buch lesen. Das hat ja auch den Vorteil, dass man das gemeinsam macht, dass man dem Kind vorliest und dann eben auch mal das Hörbuch hören. Das kann man natürlich auch gemeinsam machen.
Das ist eine schöne Idee. Julia Wiesländer und Sven Nordqvist. Mama Mu und Krähe werden Freunde und andere Geschichten. Eine CD hat 42 Minuten und kostet 10 Euro. Als Hörspiel erschienen bei Oettinger und empfohlen für Kinder ab 4 Jahren. Übrigens gibt's auch noch eine CD-Box mit vielen weiteren Mama Mu-Geschichten für 15 Euro. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Auf das nächste Mal freuen sich Christiane Hillebrand, Marius Galler und Nicole Abraham.